Krieger, Oberstbrigadier Ruch, Major Stramm und Leutnant Messerli. Die Gegenseite wird vertreten durch den arbeitsscheuen, heroinabhängigen Tessiner, Rolando Miseria. Die Diskussionsleitung und die Übersetzung besorgt heute, wie immer, der unabhängige, taubstumme Feldwebel Kurt Schweiger. Von der Abteilung Desinformation und Diskussionsabflammig im Generalstab. Aus zeitlichen Gründen können leider keine Fragen aus dem Publikum beantwortet werden.
Herzlich willkommen im offenen Wortkanal von Radio Lora. Das war noch nicht der richtige Auftakt. Es war nur das Gabaret Götterspass. Aber das Thema heute Abend dreht sich effektiv um die Armee. Es geht um einen XOA-Aufruf zur Tat. XOA-VV hat am 18. März in Solothurn beschlossen, einen Aufruf zur Massenverweigerung von allen Gesamtverteidigungsdiensten zu lancieren. Zuerst sollen 700, wenn möglich prominente Unterzeichner, den Aufruf zur Tat lancieren. Und anschliessend sollten er, wenn möglich, 3.000 bis 5.000 Leute sämtliche Dienste in der Gesamtverteidigung zu verweigern. Ich möchte als erstes unsere Runde hier vorstellen. Das ist Dieter Vöckli, Maschineningenieur. Er ist Mitglied von XOA Zürich und auch Mitglied von der Arbeitsgruppe Amnestie Jetzt, die den Aufruf vorbereitet. Dann ist der Beat Müller anwesend. Er ist Student, Mitglied vom Soldatenkomitee Zürich. Weiter ist da der Edi Gradolfer, ebenfalls Student, Mitarbeiter von der Militärverweigererberatungsstelle in Zürich und Mitglied vom VDK, das ist die neu gegründete Schweizerische Vereinigung der Kriegsdienstverweigerinnen, die es seit einem Monat gibt. Und mir sollte ich auch noch vorstellen, ich bin der Urs Frieden, Redakteur bei WOTS, Mitglied bei XOA und beim Soldatenkomitee SK. So, zum Aufwärmen würde ich vorschlagen, dass alle ganz kurz in 2-3 Sätzen sagen, wie sie zu dem Aufruf zur Tat persönlich stehen. Vielleicht gerade am Anfang der Dieter Vöckli von XOA.
Also mir hat der Aufruf, der darüber diskutiert wurde, in XOA, wie weiter habe ich eigentlich den Aufruf zur Massenverweigerung, wie es dort noch geheissen hat, bereits eine gute Idee gefunden. Ich habe hier mitgemacht in den Arbeitsgruppen. Und während dem Formulieren von diesem Aufruf ist mir eigentlich erst bewusst worden, dass nicht die Weigerung allein, sondern hauptsächlich in diesem Aufruf bereits sehr viel politische Brisanz steht. Und das hat mich auch bewogen, hier weiter aktiv mitzumachen, weil eigentlich bereits der Aufruf, und das hat man gesehen in den letzten Tagen, wo die Diskussion angegangen ist, bereits der Aufruf wieder eine sehr starke Basisdiskussion auslöst darüber, was ist Legalität, Illegalität, Recht, Unrecht und eben auch, wie kann man weitergehen, was kann man weitermachen, um die Diskussion oder so Initiativen angeheizt hat, im Gang zu halten.
Beat Müller, wie siehst du als SK-Mitglied den Aufruf?
Als ich den Aufruf zum ersten Mal durchgelesen habe, ist mir eigentlich noch nicht bewusst worden, was da für Schwierigkeiten und Unbestimmtheiten drin stecken. Und ich schaue es mal als bedenkenswerten Vorschlag an. Aber wenn man sich das genauer durch den Kopf gehen lässt, entstehen so viele Fragen und Unklarheiten und Fragwürdigkeiten, dass man sich das ziemlich genau überlegen sollte, was mit dem Aufruf passieren soll.
Edi Gradolfer, du bist tagtäglich mit dem Problem der Dienstverweigerung befasst. Wie siehst du das?
Also tagtäglich ist ein viel, aber doch einige Mal. Ja, also das erste Mal bin ich echt verschrocken, als ich das gesehen habe. Ich habe nicht gedacht, dass XOA gerade das muss machen. Und bin insofern ziemlich dagegen gewesen am Anfang, habe mir das aber eben mit der Zeit überlegt und hatte den Eindruck gehabt, doch mal, wenn ich sehe, dass doch pro Jahr schätzungsweise 6'000 Leute psychiatrisch ausgemustert werden, wenn die würden auf einen anderen Weg zur Armee ausgehen, würde das ganz gewaltig auf die Armee zurückschlagen und wäre eigentlich dann wahrscheinlich schon ein starker Vorstoß im Sinn davon, dass die Armee mal, ja, vielleicht könnte mal abgeschafft werden.
Damit wir inhaltlich diskutieren können, müssten wir zuerst noch ein bisschen Grundinformationen zusammenbringen. Ich schlage vor, dass der Dieter Vögtli als XOA-Aktivist, der direkt beteiligt ist an diesem Aufruf, mal so ein bisschen Vorgeschichte zusammenfasst.
Wo man eigentlich darüber diskutiert hat, eben wie weiter ist die Idee aufgegriffen worden und man hat gesagt, man gründet eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Es hat damals geheissen Massenverweigerung. In den ersten Diskussionen hat man bald gemerkt, und das hat sich auch dann weiter durchgezogen, dass im Namen eigentlich recht viel Brisanz steckt und dass Massenverweigerung etwas tut, vorspielen, wo erstens gar nicht eingehalten werden kann und zweitens auch nicht unbedingt hat gesagt, oder nicht hat wollen, direkt anstoßen. Es ist dann umbenannt worden, während dem, dass man den Aufruf formuliert hat, hat man gesagt, mit einem anderen Namen, das war Taten statt Worte gewesen. Und auch dort in der Diskussion hat sich gezeigt, wo man den Aufruf formuliert hat und wo man eigentlich den Antrag gestellt hat, den Aufruf weiterzuverfolgen und Unterschriften sammeln an der Vollversammlung von der XOA in Solothurn, hat sich gezeigt, dass der Name Sachen tut, implizieren, die gar nicht unbedingt gewollt sind. Eben, dass im Grunde genommen Taten statt Worte, also bis jetzt Worte und jetzt Taten, also das Zwängen, jetzt mehr, das ist etwas, was man, das hat nichts mit dem zu tun.
Aber es hat ja noch eine andere Konfusion gegeben wegen dem Namen Taten statt Worte.
Richtig, das ist, es gibt eine Arbeitsgruppe in der Wirtschaft, die Frauen soll fördern soll, die ebenfalls Taten statt Worte heisst. Das ist eigentlich gar nicht so unbewusst gewesen. Also es war uns ganz klar gewesen, dass das gibt. Und man hat eigentlich ein bisschen da auch spielen wollen mit dem. Man hat sich dann aber entschlossen, jetzt, dass man das nochmal umtauft, und zwar zum nochmal konkretisieren, um was es geht. Und das heisst jetzt darum, Amnestie jetzt. Und damit eigentlich viele direktere Verbindungen und auch eine gewisse Loslösung von der Initiative, dass man die Initiative nur noch als moralischen Hintergrund benutzt, aber nicht eigentlich die Aufruf zur Verweigerung als Fortsetzung von der Initiative, was man mit der Initiative nicht erreicht hat.
Könntest du uns vielleicht sagen, wie der aktuelle Stand ist, gerade in den Diskussionen von der Arbeitsgruppe, nachdem sie ja am 18. März vor VV den Auftrag hat bekommen, den Aufruf konkret auszuformulieren?
Man hat eigentlich schon bei der Vollversammlung hat man einen ausformulierten Aufruf gehabt. Man hat aber noch nicht zur Diskussion stellen, weil man nicht über die Zeit diskutieren wollte, sondern um eigentlich den Auftrag, soll man so weitermachen, ist das Thema, das man weiterverfolgen soll, ist das Thema von XOA. Und mit den Diskussionen, mit den Bedenken, die geäußert worden sind, sowohl an der Vollversammlung als auch nachher noch im direkten Kontakt und im brieflichen Kontakt, hat sich gezeigt, dass wir nochmal über den Aufruf mien. Das ist einerseits von unseren welschen Freunden ausgekommen, weil sie teilweise gemerkt haben, dass man mit der Übersetzung nicht so ganz hinhält. Und andererseits eben nur, um die Bedenken einzuarbeiten. Momentan ist man, gerade heute oben sind die Leute von der Arbeitsgruppe Gesamtschweizerisch in Bern und diskutieren das nochmal. Und es geht heute darum, den Aufruf zu bereinigen mit der französischen Version und Fragen erklären von den Unterschriften, wo sammelt man, wie geht man weiter. Und auch das, eben genau das weitere Vorgehen eigentlich detailliert abzuklären und festzulegen. Also es ist im Fluss.
Beat Müller, könntest du als SK-Mitglied vielleicht sagen, wie der Diskussionsstand ist bei den SKs? Es wird ja dort auch diskutiert, wie man sich als Soldatenkomitee zu diesem Aufruf stellen soll.
Ja, in den SKs ist der Aufruf ziemlich stark diskutiert worden und es haben sich relativ viele Konfliktpunkte herausgestellt. Also, uns ist zum Beispiel absolut unklar, auf was der Aufruf raus soll. Also in der Version, die ich vor mir habe, das ist also der, der noch Aufruf zur Tat heisst, wird neu mit Ohren zum Beispiel Zivildienst impliziert, aber es wird überhaupt nicht klar, dass es auf das rausgeht. Und auch fehlt bei diesem Aufruf eine längerfristige Perspektive, die, wenn es ganz dumm rausgeht, auf einen reinen Verheiz von diesen paar hundert Leuten rausläuft, die jetzt mitmachen.
Ja, auf das kommen wir vielleicht noch näher zurück. Vielleicht noch schnell, wie steht der Aufruf im Einklang mit der SK-Strategie, also eine Strategie, die Soldatenkomitee seit Jahren verfolgen. Also, dass man vor allem ja, möchte die Leute in den Kasernen haben, dass sie dort Widerstand leisten.
Ich meine, so absolut darf man das mit dem Anspruch nicht verstehen, dass wir als die einzige Möglichkeit anschauen, gegen das Militär Widerstand zu leisten, indem man in den Kasernen bleibt. Es ist einfach so, dass die Realität von den Soldaten beachtet werden muss, dass sie immerhin etliche 100'000 Leute. Und wenn es jemand mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann oder nicht vereinbaren will, in dieser Armee Dienst zu tun, dann ist es das selbstverständlich, dass der Widerstand auf einer anderen Ebene passiert.
Was ich persönlich ein bisschen das Problem sehe, es ist, wie will ein XOA den Ansturm bewältigen, die Betreuungsarbeit von angenommen jetzt eben 3'000 bis 5'000 Leuten, die dann hier verweigern. Da ist ja insbesondere die Militärverweigererberatungsstelle gefragt. Deshalb möchte ich jetzt von Medic Radolfer wissen, könnt ihr den Antrag, der da auf euch würde zukommen, bewältigen?
Direkt jetzt im Moment sicher nicht. Wir sind jetzt schon völlig überlastet. Wenn die Leute kommen, dann sie rufen da und dann, wenn sie eine Beratung haben, dann geht es fast 2 Wochen, bis sie eine Beratung haben können. Obwohl jetzt wieder etwa 3 Leute mehr dort arbeiten. Wobei, die Zeit die kann man sicher ausbauen. Das ist nicht so das Problem. Ich sehe eigentlich vor allem, dass man den Ansturm ganz anders bewältigen würde, indem man Gruppen bildet von den Leuten, die verweigern wollen, die dann zusammenarbeiten mit ein paar Leuten, die, ich würde sagen, irgendwie geschult oder so sind. Also in dem, dass sie die Verweigerungsproblematik sehr gut kennen, da sehr gut eingeführt sind und dann da regionale Netze in der gesamten Schweiz könnte machen, die dann aktiv sind. Und ich glaube, da weiss ich nicht, wie XOA dazu steht, ob sie auch schon Ideen in diese Richtung entwickelt hat.
Bei uns ist das bewusst eigentlich, was für eine Problematik drin steckt, gerade ganz speziell in der Beratung, weil da eigentlich auch sehr viel eben Leute, Personal braucht und Leute braucht, die bereits Erfahrung haben in dem Bereich. Wir haben uns noch nicht konkret das diskutiert, das sind Ideen, persönliche Ideen, Ideen im Gespräch, im privaten Gespräch. Wir haben das aber in der Arbeitsgruppe selber noch nicht ausdiskutiert. Wir sind aber der Meinung, dass man gerade in diesem Bereich eben ganz stark eben auch wieder dann muss zurückgreifen auf die Leute, die bereits heute Erfahrung gesammelt haben, dass man da nicht irgendwelche Parallelsachen nochmal aufbauen soll. Es sind auch Leute von der Verweigerung, Beratungsstellen von der Verweigerung in der Arbeitsgruppe aktiv mit und die bringen eigentlich die Aspekte ganz direkt rein und gehen sie mit den Leuten.
Also die Militärverweigererberatungsstellen sind vorher begrüßt worden, kann man sagen, vor XOA.
Die sind von Anfang an dabei gewesen in der Diskussion. Mhm. Und haben auch ganz klar also, das beeinflusst und gesagt, so nicht und da ja. Und haben also da ganz aktiv Einfluss genommen und mitgemacht.
Aber kann man jetzt da bereits daraus schließen, dass die Militärverweigerungsberatungsstellen, dass die da definitiv mitmachen und auch für die nötige Betreuung helfen, sorgen?
Das sicher, das außer Zweifel.
Dann würde in diesem Zusammenhang sicher noch interessieren, was man für eine Strafe muss erwarten. Also vor allem möchte ich jetzt zuerst mal über die Strafe reden, wo die Leute, die verweigern, nicht die, die aufrufen, die, die verweigern, was die für eine Strafe müssen erwarten. Da kannst du sicher, Edi Kadolfer, aus deiner Praxis, aus deiner Erfahrung Prognose machen.
Ja, man muss da vielleicht zuerst dazu sagen, also wenn das klar wird, vor dem Militärgericht, da ist einer von der, sozusagen, der über XOA verweigert hat, dann hat er sicher keinen privilegierten Tatbestand. Also er wird als sogenannter politischer Täter, nehme ich an, katalogisiert. Die kommen heutzutage im Moment so etwa im Schnitt 10 Monate über. Das wäre eigentlich der aktuelle Stand. Wobei ich habe das Gefühl, dass der je länger, je mehr nach oben revidiert wird. Also absolutes Strafmaximum wäre nach Gesetz dann 3 Jahre.
Aber man kann schon davon ausgehen, dass durch die Kollektivverweigerung, dass sich das strafverschärfend auswirkt. Also, dass man das fast sieht wie bandenmässig. Oder? Also, dass das die Masse, die da wird verweigern würde, dass das nicht ein Schutz wäre für die einzelnen Leute, sondern eher, dass das eher eine Strafverschärfung würde bedeuten.
Ja, das kommt wahrscheinlich ganz auf die Masse drauf an. Also auch die Divisionsgerichte sind im Moment ziemlich am Anschlag, habe ich den Eindruck. Und wenn dann da sehr viele Leute kommen, dann muss eine andere Lösung gefunden werden. Ich traue denen zwar noch zu, dass die können, innerhalb von einem Jahr noch mehr Divisionsgerichte aufstellen und so. Aber trotzdem, dann wird es wieder knapp im Strafvollzug. Dort ist das Problem eigentlich noch schlimmer im Moment. Also, dass die Leute gar nicht können eingesperrt werden, direkt in die üblichen Knäste, die jetzt existieren. Da müsste auch wieder irgendwie spezielle Lösungen gefunden werden. Also, das gibt zumindest für den Strafvollzug in der Schweiz ein riesen Durcheinander. Also wäre es möglich, dass wenn sehr viel würde verweigern, dass dann wirklich eine Amnestie jetzt zum Zwang würde werden für Militärjustiz und Strafvollzug. Umgekehrt. Auf der anderen Seite, wenn es natürlich wenn es weniger sind, dann ist das Risiko groß, dass die Einzelnen dann eben sehr saftig nachkommen.
Also zu dem Vorschlag sozusagen Divisionsgericht zu blockieren, einfach mit viel Verfahren, ich meine, das wird nicht so einfach sein, auch wenn es nicht so viele Divisionsgerichte gibt. Du musst jetzt nur zum Beispiel an die 80er-Bewegung denken. Da hat sich in der ganzen Schweiz etliche tausend Strafverfahren gegeben und die sind ohne viel Aufhebens zu machen innerhalb von 1 bis 2 Jahren durchgepeitscht worden. Auch wenn die ausgesprochenen Strafen lange nicht so hoch gewesen sind. Also, du musst schon wirklich eine Verweigerung im 10.000er Maßstab, also in dieser Grössenordnung sein, als so eine Blockierung effektiv wird. Und so wie das Klima im Moment in der Schweiz ist, sehe ich das nicht ganz.
Ich glaube, man darf es auch nicht unterschätzen, dass, da sind wir uns bewusst, dass es auch eine Gegenreaktion gibt, dass man sagt, also jetzt können wir gar nicht das revidieren, weil wir sonst ja praktisch auf Druck von der Strasse, der berühmte Druck von der Strasse, dann einfach reagiert, dann eigentlich, weil ja die Massenweiger dann haben wir reagieren. Also ich glaube, da darf man sich schon keine falschen Illusionen machen und man muss sehen, dass da recht starke Gegenreaktionen weggehen. Was wichtig mir dunkt, ist, dass das überhaupt zur Diskussion wieder kommt, und das basiert eben bereits im Aufruf, dass man also bereits im Aufruf eine starke Diskussion über das ganze Thema wird stattfinden, dass man da auch wieder Bevölkerung einen gewissen Druck ausüben wird. Und darum ist es so zentral, dass der Aufruf nicht einfach so allein steht, wie er heute noch steht, und mit Titeln, die teilweise eben noch mehr redigiert werden, sondern dass man das eigentlich die Leute verstehen, um was es geht, und verstehen, dass es keine Zwängelei ist. Sonst, wenn der Druck rundherum kommt, neben der Verweigerung, also von der Gesellschaft, und dass eben auch kirchliche Kreise und so weiter das unterstützen, wenn das nicht kommt, dann, glaube ich, provoziert man eine Gegenreaktion, die relativ kräftig ist, habe ich auch das Gefühl. Und ich glaube, das hängt sehr viel davon ab, wie weit das jetzt uns gelingt, die Diskussion in Gang zu bringen.
Aber Dieter, mir würde schon interessieren, ob du oder auch so als Ganzes kann die Verantwortung übernehmen. Nehmen wir jetzt das Beispiel von einem 19-Jährigen. Der fühlt sich jetzt angesprochen von diesem Aufruf. Lässt sich kurzfristig mobilisieren für so etwas. Kommt in die Mühle rein, bekommt 10 Monate oder ein Jahr Knast. Oder man muss auch noch davon ausgehen, dass bis dann die Barras-Vorlage realisiert ist. Also Barras, das ist die sogenannte Kriminalisierungsvorlage, die zurzeit noch im Ständerat hängig ist. Und dort müsst ihr ja dann mit dem 18-monatigen Arbeitslager rechnen, wie so ein Arbeitslager aussieht, also so ein Einsatz, das weiss man auch noch nicht genau. Kannst du die Verantwortung übernehmen? Es könnte sein, dass ihr so an euch aufteilt, dass jeder und jede einen, so einen betreut, der verweigert. Und dann macht ihr vielleicht die grössten Vorwürfe mal, wenn es dann so weit ist.
Also es ist ganz zentral, und da sind wir uns auch klar gewesen, dass das stark muss raus, also dass das zentral muss rauskommen im Aufruf, dass der Verweigerer sich bewusst sein muss, dass er den Schritt selber muss tragen und dass er eigentlich davon muss ausgehen, dass er relativ allein steht, oder? In dem Moment. Und das ist viel diskutiert worden. Wie bekommen das im Aufruf rein, im Begleitbrief, in Randaktionen? Es muss klar sein, der Einzelne, dass da nicht, dass auch nicht selbst die Hundertste vor einem Gericht steht, mit der Solidarität von 100, die am Druck stehen, sondern dass am Schluss ganz allein von dem Richter steht. Und vielleicht ein paar Leute im Gerichtssaal, die ihn versuchen, moralisch zu unterstützen. Aber er ist im Endeffekt allein vor Gericht. Und das ist ganz eindeutig eines der Probleme, der zentralen Probleme, wo man noch viel darüber nachdenken muss. Wie kann man die Leute begleiten, wie kann man den Leuten helfen, wie kann man den Leuten überhaupt Druck stechen. Weil auch wenn man sie begleitet während dem Prozess, wenn man sie begleitet, sagen wir, in Knast, nachher können sie Folgen haben, die sie dann allein tragen müssen. Und das ist zentral.
Also ich muss jetzt gleich nochmal nachhaken. Also XOA ist ja vollständig gegen die Barras-Vorlage. Ja. Findet, ein Barras ist unzumutbar für all die Leute, die verweigern. Und andererseits ist es ja möglich, dass man es jetzt genau in die Barras-Arbeitsdienste reinschickt durch den Aufruf. Siehst du den Widerspruch nicht? Oder?
Barras ist für uns, vielleicht noch ganz sorry, Barras ist ein Etikettenschwindel für uns. Das heisst, es ist effektiv, es wird hier als Entkriminalisierungsvorlage vorgelegt, was im Endeffekt die ganze die Unterteilung macht von der Militärdienstweige in Gute und Böse. Und die Guten gehen in den Arbeitsdienst und die Bösen bekommen noch höhere Gefängnisstrafen. Und gegen das wehren wir uns im Detail. Ich meine im Einzelnen, ob er jetzt in so eine Arbeitslage, wie du das sagst, muss gehen oder in den Knast, ich meine, das ist dann im Endeffekt, ich möchte jetzt mal sagen, das Gleiche. Also er besteht, er muss sich der Konsequenzen bewusst sein und mir und ihm die Konsequenzen klar machen. Oder? Und insofern sehe ich den Widerspruch nicht so stark, weil die Barras-Vorlage steht im Gegensatz zum heute. Wir sagen, es ist im Grunde noch nichts Neues, es ist irgendeine Verschlimmerung. Oder? Aber wir müssen von der heutigen Situation ausgehen. Oder? Und dort besteht die Diskussion genau gleich, dass man die Leute im Endeffekt muss klar macht, dass für sie das Gefängnis da steht. Oder?
Also mit dieser Barras-Sache, da muss man glaube ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Also es wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn man das so erklären, dass die Barras-Sache überhaupt kommt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich im Moment. Also zuerst muss das im Herbst wird das im Ständerat besprochen. Und falls es besprochen wird, das muss man, schon da muss man einmal einen Punkt machen, weil im Moment sieht es so aus, dass die CVP, wo die Barras-Sache mal stark initiiert hat, am Kippen ist und dass die eventuell im Ständerat die Barras-Vorlage nicht mehr unterstützt. Und dann geht die raus und dann bleibt der alte Zustand, wie er jetzt ist, erhalten. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es mit, ich würde sagen, 98%ige Wahrscheinlichkeit das Referendum von der Beratungsstellen aus gegen die Barras-Vorlage. Und dann ist sie auch wieder für 2 Jahre mindestens blockiert, bis die Volksabstimmung dann drüber käme.
Sagen wir mal für 1 Jahr.
Jetzt noch etwas wegen dem Alleinsein vor dem Gericht. Du hast richtig gesagt, dass man vor dem Gericht alleine sein wird, aber Ich habe es immer noch nicht ganz bei dir begriffen. Wie willst du das einerseits klar machen, dass die Organisation, dass das XOA hinter einem steht, dass die Militärdienstverweigerer hinter einem stehen, wenn man genau weiss, sie können jetzt im Moment ihre Arbeit nicht erfüllen, weil es zum Beispiel 2000 Leute sind, die werden jetzt einen nach dem anderen im Fließbandverfahren abgeurteilt. Ich finde, dass so wie es im Moment aussieht, eine Gefahr von einem Verheiz von den Leuten, die sich dann je nachdem enttäuscht und resigniert zurückziehen und je nachdem nie mehr mit dem etwas machen wollen.
Ich glaube, man unterschätzt ein bisschen, es gibt heute traditionelle Kanäle, wo eben wie Soldatenkomitee, wie die Beratungsstellen für Militärdienstweiger, die die Verweigerer eigentlich begleiten und beraten. Aber ich glaube, man unterschätzt, dass es auch andere Kreise gibt in der Bevölkerung, die bereit sind, ihren Teil hier beizutragen und das eigentlich unterstützen und bereit sind, Verweigerer zu begleiten, sowohl im Knast als auch beim Prozess selber. Wenn es begleiten heisst, mit der Solidarität und dabei sein, also mit der persönlichen Begleitung, nicht mit der Beratung, wo man eben vielleicht wo man die Erfahrung braucht vom Verweigerer, oder? Aber begleiten im Sinne von der persönlichen Begleitung, der brieflichen Wende, um Knast und all diese Möglichkeiten, die es gibt. Und ich habe hier ein Gespräch jetzt gerade am Ostermarsch, wo vor dem Widerstand war, wo man diskutiert hat. Und dort hat der Arne Engele, das ist ein Leiter vom Evangelischen Institut in der Ostschweiz, ich wüsste den Namen jetzt nicht mehr, der hat gesagt, sie sind der Aufbau von den evangelischen Kirchen aus, am Aufbau eine Gruppe von Leuten, die sich bereit erklären, das begleiten aus den Kirchen raus. Oder? Und ich glaube, da gibt es sehr viele Organisationen, die wieder mobilisiert werden, die sich dann werden anschließen, die sagen, das ist ein Menschenrecht, dass man Militär verweigert und das Menschenrecht in der Schweiz noch nicht geben. Und da wird sich Leute mobilisieren, die sich hier angesprochen fühlen. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Also du meinst jetzt, dass das soziale Netz, wo so eine, sagen wir, halt doch eine kleine Massenverweigerung braucht, dass der das auf die Länge heraus garantieren könnt?
Das, genau, also das, also rein, aber rein, ich muss nur ja, der soziale Teil, oder?
Du meinst, also, wenn
in Knast muss er allein, und das haben wir gesehen, das darf nie verschwiegen werden, dass man muss, wir haben auch in dem Begleitbrief, zum Nummer den, der den Aufruf unterschrieben ist, ganz klar gesagt, das ist illegal, das kann, es ist nicht ganz klar beim Aufruf noch, ob das bereits ein Aufruf zur Verweigerung ist, also ob das, aber das kann mit Gefängnis bestraft werden und das ist strafbar. Und das darf man nie verschweigen, das muss ganz klar zentral drinnen stehen, wenn einer verweigert.
Ich meine, der Aufruf ist ein kleineres Problem, das Aufruf zu strafbaren Handlungen, das geht wenig. Aber eben, dass man den Leuten klar macht, dass es dann zwei verschiedene Sachen sind, A, den Aufruf zu unterschreiben, und B, dann auch Gesamtverteidigung, also sei es Militär oder Zivildienst, zu verweigern.
Also ich würde es nicht so aufruf genehmigen, hätte ich es nicht mal so gesagt. Also ich meine auch, wenn jemand, ich weiß nicht, sagen wir zum Beispiel irgendwie eine Weltreise geplant hat und dann kommt er wegen einem Monat in den Knast, ich kann mir vorstellen, dass er die Ausreisebewilligung nicht kriegt. Also, also ich glaube auch da, also muss man schon klar sein, also die Machtmittel sind gross. Oder? Und ich glaube, das darf man einfach nicht, das darf man wirklich nicht aber setzen, dass man nicht sagt, das ist klein, das ist kein Problem, machen, unterschreiben, sondern man muss das ganz klar offen sagen, was die Konsequenzen sind.
Also was mich ein bisschen erstaunt hat, ist gesehen an der Vollversammlung in Solothurn im März, da hat man halt schon eher darüber diskutiert, wie gefährlich und wie schlimm ist jetzt die Aufforderung zur Verweigerung. Und ziemlich unter den Tisch gefallen ist, auch an dem Tag selber, ich sage nicht in den Vorbereitungsgruppen und Delemont und so, sondern an diesem Tag selber ist unter den Tisch gefallen, was ist die Strafandrohung für Verweigerer. Also, die Leute haben schon dort diskutiert, dort, was einem näher ist. Weil das sind ja potenzielle Leute, die werden auffordern zur Verweigerung und vermutlich nicht selber werden verweigern. Wie siehst du das, Dieter?
Also ich sehe es an der Vollversammlung, ich meine, es ist einiges im Jubel des Trubels, ist dort einiges untergegangen. Und ich glaube, das ist wirklich nicht seriös ausdiskutiert worden. Man ist sich dessen auch bewusst und darum hat man eigentlich nochmal einen längsameren Gang eingeschaltet. Unsere Kollegen und Freunde im Welschen würden eigentlich viel schneller vorwärts gehen. Also die sind die drängen jetzt, oder? Und bei uns hat man gesagt, wir wollen nochmal eine Pause machen, wir wollen das auch nochmal überdenken, wir wollen das auch Papier schloss, es gibt ein Buch dazu, es soll in der Zeitung intensiv diskutiert werden, der Gesoa-Zeitung. Man will eigentlich das nochmal durchdiskutieren, weil man sich auch bewusst geworden ist, dass da gewisse Sachen noch nicht genug ausgereift sind und noch nicht genug durchgedacht sind. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Erfolg davon gewesen.
Was seht ihr für den Zeitrahmen? Also, wir haben jetzt bis jetzt gehört, es braucht noch viele Diskussionen. Man muss ein riesen Betreuungsnetz auf die Beine stellen in verschiedensten Regionen. Was seht ihr jetzt für einen Zeitrahmen? Hätte ihr diesen Zeitrahmen unter Umständen schon müssen verschieben mittlerweile?
Jetzt hast du mich gerade ein bisschen überfordert. Ich hatte vorher irgendwie auf dem Papier gehabt, dass man gesagt hat, man will darauf lancieren. Also der Zeitrahmen als solches ist im Großen und Ganzen nicht so stark ins Rutschen gekommen. Also man möchte weiterhin im Sommer eigentlich den Aufruf können lancieren mit den Unterschriften. Man hat auch gesehen, dass die Unterschriften recht also dass Bereitschaftserklärungen recht fließend reingekommen sind. Also es ist sehr erfreulich im Moment. Und man hat eigentlich schon gedacht, dass man das im Sommer möchte lancieren.
was vielleicht nicht ganz gerade heisst, irgendwie so einen symbolischen Tag, der 1. August oder so, aber also das sollte grundsätzlich vom Zeitrahmen einigermaßen weiterhin stimmen.
Was an der VV in Solothurn noch ein bisschen vergessen gegangen ist, das sind Frauen. Da muss man vorausschicken, dass XOA seit jeher ein Männerverein ist. Man sieht es auch ein bisschen an der Zusammensetzung der heutigen Runde, so nur Männer da sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, man nimmt es nicht so ernst, was die Frauen sagen. Also es hat verschiedene Worte von Frauen jetzt in dem Zusammenhang von dem Aufruf. Sie haben gesagt, man soll die Anliegen von den Frauen mit einbeziehen in die Argumentation. Also zum Beispiel der Aspekt von der Gratisarbeit, die sie als Freundinnen und Ehefrauen leisten, gerade bei Dienst- oder Militärverweigerer oder bei Rekruten und Soldaten, die in der RS oder im WK sind. Also dort ist auch die Sockenwäsche noch das Kleinste. Aber auch das ist ein Beispiel von Gratisarbeit. Irgendwie hat mich das schon ein bisschen deprimiert. Oder? Also auch als die Worte gekommen sind, hat man zum Teil ein bisschen gelacht. Man hat sich ein bisschen entrüstet. Und wenn ich jetzt den letzten Entwurf lese von diesem Aufruf, dann ist das nach wie vor nicht berücksichtigt.
Das stimmt vielleicht ein bisschen, der Vorwurf. Und das hat auch, ich meine, wie wir die Diskussion bis jetzt geführt haben, hat mir auch wieder gezeigt, wir haben immer von der Dienstverweigerung, das bedeutet von nicht ins Rekrutenschule gehen oder verweigern, den WK anzutreten oder so. Aber es gibt eigentlich noch ganz viele rundum, ganz viele kleine Sachen von Militärverweigerung, oder? Also das geht vom Nichtzahlen vom Militärpflichtersatz bis vielleicht für Frauen. Also es werden zum Beispiel teilweise im Rahmen der Gesamtverteidigung werden Motorräder Armee gemeldet werden, oder? Damit sie Dienst im Notfall, im Kriegsfall könnten einzogen. Und da weiss ich zum Beispiel auch von einer Frau, die gesagt hat, ihr dürft machen Dienst, oder? Und sie hat sich geweigert, den anzumelden. Und dann ist plötzlich das alles unter Tisch. Und ich glaube auch so Sachen, also es gibt sehr viel, mal abgesehen vom Sockenwaschen, also es gibt sehr viel rundum koordinierte Sanitätsdienste für Krankenschwestern, oder, die dort betroffen sind. Es gibt sehr viel rundum, wo auch Frauen ganz aktiv können mitmachen und sagen, ich tue da, ich mache das nicht mit, oder? Ich mache das in dem Sinn, das ist für mich fertig. Oder? Und ich glaube, das Problem ist, Aufruf, wir haben das vordiskutiert mit dem Militärgericht und so, und das wird höchstwahrscheinlich die Richtigen, sage ich jetzt auch schon, das wird Dienstverweigerer, die nicht in der RS gehen, also wirklich den Militärdienst verweigern, wird das sehr viel härter treffen als Leute, die sagen wir, in diesem Rahmen sagen, ich mache nicht mit, weil dort ist Palette, wo man noch schöpfen kann, viel grösser, oder? Fürs Militär.
Edi Kradhofer.
Ich glaube, zu der zum Thema Frauen und ihren Beitrag, ich glaube, das gehört bei der Verweigerung eben ganz massiv, muss man das auch mitbetonen, dass wenn eben die Männer, die Helden in den Knast gehen, dann leiden die Beziehungen darunter, und zwar ganz massiv. Also für eine Partnerschaft ist eine Militärverweigerung und x Monate Knast eine ganz enorme Belastungsprobe, und vieles geht dort auseinander. Man sieht sich zum Teil nur hinter Glas, und ich glaube, dort sollten eben die Frauen auch dann gewaltig mitreden, wenn ein Mann verweigern will, ob sie das überhaupt selber auch machen wollen. Und insofern leistet sie bei dieser Verweigerung dann auch einen gewaltigen Beitrag.
Beat Müller.
Zu dem Thema Frauen und Gesamtverteidigung. Also wie du dir gesagt hast, ist es so, dass Frauen alles viel mehr sozusagen durch die Hintertür, also jetzt via koordinierten Sanitätsdienst oder Rotkreuzorganisationen, offiziell in die Gesamtverteidigung eingezogen werden. Aber gesellschaftlich gesehen ist es so in dieser kapitalistischen Gesellschaft im Moment so, ähnlich wie im Militärdienst, dass ohne Gratisarbeit der Frauen das System nicht läuft. Und von dem her gesehen, muss ich den Aufruf rein, dass die Aufforderung an eben die Freundinnen und Ehefrauen ihre Macht gegenüber diesen Männern, also diesen potenziellen Verweigerern, auszuspielen. Und auch wenn man immer wieder anschaut, was mit Rekruten und Weitermachen und so weiter abläuft. Wenn man dann mit diesen Leuten redet, merkt man dann, dass dann die Freundinnen von diesen Rekruten, die dazu vorgesehen sind, zum Weitermachen, einen sehr grossen Einfluss auf das haben und auch auf die gesamte Einstellung zum Militärdienst. Und wir von den Soldatenkomitees können die Freundinnen und Ehefrauen nur auffordern, dass sie ihre Macht einsetzen und ihre Hebel bei ihren Partnern ansetzen.
Was mich als nächsten Themenkomplex würde interessieren, das wäre das Spannungsfeld, Legalität, Legitimität, die da reinkommt. Aber zuerst möchte ich eine Platte einspielen, und zwar aus dem Stop the Army Sampler Volume 2, wo wir schon das Cabaret Götterspass zuerst gehört zum Auftakt. Würde mir jetzt hören, Venceremos vom Phil Manzanera. Ihr hört Radio Lora, der offene Wortkanal, Diskussionssendung «XOA Aufruf zur Tat». Der zweite Teil der Diskussion möchte ich mit einem Zitat einleiten. Man muss die Rechte erkämpfen, bevor sie rechtskräftig werden. Wir gehen der Legalität einen Schritt voraus. Der Satz vom XOA-Vorstandsmitglied Joe Lang ist an der VV in Solothurn am meisten bejubelt worden, könnte also so ein bisschen die Stimmung wiedergeben, die dort in diesem Saal hat geherrscht. Zum Themenkomplex Legalität, Legitimität möchte ich noch etwas anderes vorlesen, und zwar aus einem Gespräch in der Zeitschrift Neue Wege. sagt Andreas Gross. Dieser zivile Ungehorsam steht in einer alten liberalen Tradition, die im angelsächsischen Raum selbstverständlich ist. Wie Jürgen Habermas aufgezeigt hat, ist es geradezu eine Qualität des Rechtsstaates, dass er bewusste Rechtsübertretungen im allgemeinen Interesse und unter persönlicher Inkaufnahme der Strafe als Faktor des Wandels akzeptiert und legitimiert. Darauf aber sagt der Marx Bescha, der Jurist ist und auch so ein Vorstandsmitglied und der den Aufruf auch mitträgt: Ein Gesetz ist so stark wie die Bereitschaft der Bürger, ihm Folge zu leisten. Ohne Akzeptanz verfällt auch die härteste Strafandrohung ihre Wirkung. Hier, bezogen auf ein menschenrechtswidriges Gesetz, ist ziviler Ungehorsam legitim. Massenhaft betrieben, raubt er der Strafe den Makel und das Gesetz verliert seine abschreckende Wirkung. Es wird ohnmächtig gegenüber der Macht des Lebens. Eddie Kradolfer als Militärverweigererberater, was fällt dir dazu ein aus deiner Praxis?
Mir fällt dazu ein Fische vom Braunschweig ein, Nationalrat Braunschweig ein, wo darauf steht, dass Beratungsstellen immer wieder sagen sollen, überwacht werden, telefonisch überwacht werden. Sie sind es offenbar geworden. Man hat nie davon etwas gehört. Also das müsste ja nach Gesetz dann nach einer Weile gemeldet werden, dass so telefonische Überwachungen gemacht werden. Es sind ganz komische Sachen gefunden worden, also es ist noch auf diversen anderen Fischen gestanden. Also ein normales Beratungsbüro hat in diesen Augen von diesen Leuten als schon sehr illegal gehalten, obwohl die Leute eigentlich nur beraten worden sind, was sie sollen machen. Oder man hat ihnen versucht, ein bisschen in diesem Bereich ihnen etwas zu sagen. Das ist das, was mir primär mal einfällt. Wir gehen der Legalität einen Schritt voraus. Das ist zwar auf der anderen Seite, muss ich wieder sagen, ein Satz, der mir eigentlich persönlich nicht so gefällt. Weil er wirkt so wie ein Werbeslogan. An dem man klatscht und es ist alles wunderschön. Aber wo hört der Schritt, den man vorausgehen soll, auf? Oder? Ich würde sagen, sicher nicht, indem man einmal da so einen Aufruf macht. Aber wo hört er dann danach auf? Das ist für mich eine kleine Frage, die es mir nicht ganz wohl ist bei so Sätzen.
Das ist sicher die Gefahr von so einem Satz, ist der Werbeslogan und dass man nicht denkt und nur klatscht. Aber andererseits, denkt, wie sagt das Sätzchen, etwas ganz Gutes aus. Und das heisst nämlich, es gibt einen Schritt, es gibt eine Bewegung. Oder? Und das heisst, was heute Unrecht ist, ist morgen Recht. Was heute illegal ist, ist morgen legal. Und das ist effektiver Wandel, das ist angepasst in unserer gesellschaftlichen Wandel. Also, das kommt ein ganz blödes Beispiel in den Sinn, das ist das mit dem Konkubinat, oder? Wo bis vor zwei oder drei Jahren in Basel noch verboten war. Und ich bin überzeugt, massenhaft gebrochen worden ist das Gesetz. Oder? Und das war auch ganz klar, dass sich jeder Sinn verloren das Gesetz. Und ich glaube, bis wir so weit sind mit dem Militärverweigern, geht es eine Zeit. Aber es ist ein Wandel und ich hätte nicht mal gesagt, Legitimität und Legalität, sondern mehr Legalität, Illegalität, Recht, Unrecht. Oder? Also was illegal ist, muss nicht Unrecht sein. Und es ist ein Unrecht, die Militärdienstverweigerer zu verurteilen. Die Schweiz ist ja mehrmals verurteilt worden deswegen. Und da denke ich mir schon, gibt es ein moralisches Recht, um da das Gesetz zu brechen.
Ja, eben. Wenn man bedenkt auch, dass das 1984 die Zivildienstinitiative einfach so abgelehnt worden ist, oder? Und jetzt kommt die CVP und macht einen Vorschlag. Genau den Vorschlag, den sie 1984 damals massiv bekämpft hat, bringt sie selber. Also das heisst, ich bin nicht ganz sicher, ob sie das effektiv lanciert, die Initiative. Aber genau daran sieht man dann wieder, also den Schritt, oder? Ein bisschen vorausdenken. Oder?
Beat Müller als Vertreter vom Soldatenkomitee.
Ja, das Soldatenkomitee, die haben in ihrer Arbeit immer ein eigenes Verhältnis zu Gesetz, Legalität und Legitimität gehabt. Durch das, dass wir probiert haben, Kämpfe in der Kaserne, in der Rekrutenschule und in der WK zu unterstützen, stehen wir natürlich praktisch immer mit dem Gesetz im Konflikt. Sei es das als Artikel 99 vom Militärstrafgesetz, wo die Aktivität von Organisationen, die so Disziplin im Dienst schwächen, verbietet, oder dass man jetzt gegen offenes Unrecht zum Beispiel in Form des Dienstreglements kämpfen. Als Beispiel möchte ich hier nur den Mulbkorps-Paragraph 243 anführen, der politische Propaganda im Dienst verbietet. Und im Effekt läuft es auf das aus, dass einfach den Soldaten das Maul verboten wird und einfach die Indoktrination von den Militärs von weiter oben als Information verkauft wird. Durch das, dass wir innerhalb von der Armee mit direkten Aktionen von den Betroffenen probieren, Soldaten aufzufordern, gegen ihr Unrecht selber vorzugehen, stehen wir natürlich praktisch immer auf einer Klinge. Und wenn es EMD will, kann es uns praktisch zu jeder Zeit vor das Divisionsgericht bringen und sämtliche Mitglieder und SKs auflösen, was ihnen ohne, also es heisst, für illegal erklären.